Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte, dem Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hanna, ich habe heute mal eine Testfrage an dich zum Start. Was haben ein Messbecher im Küchenschrank, der Gurt im Auto und die Regenjacke im Kleiderschrank gemeinsam?
Alles nützliche Alltagshelfer. Oder warte, alles besteht aus verschiedenen Kunststoffen.
Das stimmt. Du wusstest, du kanntest meine Frage vielleicht.
Ach, Quatsch.
Damit sind wir aber schon mitten im Thema. Heute wollen wir rausfinden, wie sich die Kunststoffwirtschaft für eine Circular Economy verändern muss. An meiner Seite, ihr habt sie gerade schon gehört, ist Hanna Oldenburg, Social Media Expertin und Podcast Redakteurin hier am Öko-Institut.
Und natürlich Mandy Schossig, sie leitet bei uns die Kommunikation. Hallo auch von mir. Eine kurze Hausmitteilung haben wir nochmal am Anfang für euch. Der Abschluss unseres Wissenschaftsforums steht ja kurz bevor. Am 5. November treffen wir uns in Berlin, um über die Next Steps der Circular Economy zu sprechen. Und dazu könnt ihr euch noch bis zum 30. Oktober anmelden. Den Link packen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes.
Ja, und aus dem Grund haben wir uns auch heute nochmal ausführlicher das Thema Kunststoffe vorgenommen, weil es in diesem Bereich besondere Anstrengungen braucht, um die zirkuläre Wirtschaft Wirklichkeit werden zu lassen.
Ja, denn leider entstehen bei der Herstellung von Kunststoff reichlich Emissionen und wir produzieren leider immer noch große Mengen davon, ohne signifikante Anteile davon zu recyceln oder wieder zu verwenden. Und so gehen nicht zuletzt auch wertvolle Rohstoffe verloren.
Ja, und dazu kommt natürlich noch, dass der Plastikmüll oft nicht richtig entsorgt wird und dann auch die Umwelt belastet. Also wir sehen, es gibt einige Problemfelder, aber wir haben ja auch zum Glück immer Lösungen dafür und die wollen wir heute mit Dr. Johannes Klinge besprechen. Er ist Senior Researcher im Bereich Ressourcen und Mobilität in unserem Büro in Darmstadt und forscht dort unter anderem zu Kunststoffprodukten, Abfallströmen und Recyclingprozessen. Johannes ist auch bei der Planung und Umsetzung unseres Wissenschaftsforums beteiligt. Vielleicht habt ihr ihn ja schon in unserer Sonderfolge zum Thema Rohstoffe und Urban Mining gehört. Aber heute nochmal direkt zu seinem Lieblingsthema, den Kunststoffen. Hallo Johannes.
Hallo.
Hallo Johannes.
Schön hier zu sein.
Ja, schön dich da zu haben.
Johannes, wir wollen heute ja erstmal ein paar persönliche Dinge von dir wissen, bevor wir gleich in die tiefe Materie einsteigen. Du hast uns erzählt, du hast dich im Studium erstmal gegen das verwandte Thema der organischen Chemie entschieden, zu dem ja auch die Kunststoffe gehören. Wie kam denn dann das Plastik wieder zurück auf deinen Schreibtisch?
Also ich habe mich zunächst dagegen entschieden, das ist korrekt. Allerdings hat es schon immer ein bisschen mitgeschwungen. Selbst im Master, wo ich versucht habe, organische Chemie komplett wegzulassen, habe ich dann doch ein Modul belegt zu Kunststoffen tatsächlich spezifisch. Und später, als ich dann mich in der Promotion mit Lithium-Ionen-Batterien beschäftigt habe, kamen natürlich trotzdem immer wieder Kunststoffe drin vor als Binder oder Separator. So ganz verlassen hat es mich also nie.
Und du arbeitest ja auch zu ganz verschiedenen Rohstoffthemen, Ressourcenthemen. Was findest du denn spannend an den Kunststoffen?
Also Kunststoffe umgeben uns. Das bedeutet, wir sind auf sie angewiesen. Gleichzeitig haben sie einen sehr schlechten Ruf. Und mich persönlich interessiert als Chemiker vor allem die Technologien, wo das Recycling zum Tragen kommt, aber auch die ökonomischen und rechtlichen Aspekte und deren Instrumentierung, also wie wir wiederum Recycling im Bereich Kunststoffe verstärken können, wie wir den Rohstoffeinsatz insgesamt aber auch vermeiden können.
Okay, ich denke mal, über diese ganzen Themen und Faktoren sprechen wir gleich nochmal besonders. Wie immer gibt es am Anfang noch einen kurzen Themenüberblick für euch.
Kunststoffe finden wir überall. Als Verpackung für Joghurt oder Spaghetti, verarbeitet in Kleidung oder Rucksäcken und verbaut im Laptop, Fahrrad oder in Legosteinen. Wegen seinen praktischen Eigenschaften wird Kunststoff oft und gern als Material eingesetzt. Allein in Deutschland produzieren wir jedes Jahr 21,1 Millionen Tonnen davon. Doch die Art, wie wir Kunststoffe nutzen, hat zahlreiche negative Auswirkungen, vor allem auf die Umwelt. Insbesondere die Produktion und die achtlose Entsorgung von Kunststoffen führt zu massiven Verschmutzungen. Aber was passiert eigentlich mit altem Plastik aus gelbem Sack, kaputtem Spielzeug und defekten Küchengeräten? Damit die wertvollen Rohstoffe im Kreislauf gehalten werden können, ist die richtige Entsorgung fundamental. Doch wie viel wird tatsächlich recycelt und wie viel verbrannt? Wie sieht ein nachhaltiger Umgang mit Kunststoffen aus und welche Maßnahmen tragen dazu bei, eine nachhaltige Kunststoffwirtschaft umzusetzen?
Wir sprechen am Öko-Institut in unseren Projekten generell eher von Kunststoffen. Jetzt habe ich gerade eben auch schon von Plastik geredet. Und auch im Alltag hört man oft eher das Wort Plastik. Ist denn beides das Gleiche?
Also wir betrachten es als Synonyme, wobei ja bei Plastik meistens dieser schlechte Ruf wiederum mitschwingt, weshalb wir dann in unseren Projekten doch Kunststoff verwenden. Im Englischen wiederum gibt es zum Beispiel überhaupt keine Unterscheidung. Da heißt es einfach Plastik.
Okay, und wir haben ja gerade auch gehört in unserem Einspieler, dass wir über 20 Millionen Tonnen Kunststoff allein in Deutschland produzieren. War das schon immer so oder hat sich das erst in den letzten Jahren entwickelt?
Also seit den 2000ern ist die Menge eigentlich nicht mehr groß gestiegen. Das gilt allerdings für Deutschland bzw. die EU. In der Welt ist es natürlich doch nochmal ein deutliches Wachstum, auch in den letzten Jahrzehnten zu sehen.
Okay, und wofür brauchen wir solche Unmengen von Kunststoff?
Kunststoffe sind überall. Also die größten Mengen gehen in den Verpackungssektor, dicht gefolgt vom Bausektor, teilweise auch andersrum. Und danach, zumindest in Deutschland, ist das dicht gefolgt vom Fahrzeugsektor, der dann aber zum Teil natürlich auch exportiert in die Welt. Und ansonsten ein großer Verbrauch geht auch in die Elektro- und elektronischen Geräte. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Dinge wie Agrarfolien, der ganze Medizinbereich. Also es gibt jede Menge Anwendungen, wo man Kunststoffe benötigt.
Und wenn du sagst, Kunststoff ist überall, kann es dann eine Welt ohne Kunststoff geben?
Also ich kann sie mir tatsächlich nicht wirklich vorstellen und ich will sie mir auch nicht vorstellen, weil Kunststoffe haben auch aus ökologischer Perspektive durchaus einige Vorteile.
Was für Vorteile sind das?
Wenn man sie jetzt einfach direkt substituiert, leiden oft nicht nur die CO2-Emissionen, sondern wir brauchen ganz andere Ressourcen. Wenn wir zum Beispiel das Ganze durch Metalle ersetzen, bedeutet es, dass wir mehr noch an anderer Stelle die Erde aufbuddeln müssen, weil wir Kunststoffe für die gleiche Anwendung brauchen wir weniger Kunststoffe als jetzt zum Beispiel in vielen Fällen Glas oder Metall. Und dann ist es auch so, dass wenn wir es jetzt durch Papier ersetzen, es natürlich nicht dieselben Eigenschaften hat. Also es gibt schon Gründe, weshalb wir unsere Kunststoffbecher haben, in denen wir unseren Kaffee abfüllen und keine Papierbecher.
Okay, das heißt, so Materialeigenschaften von Kunststoffen ist zum Beispiel eines der Vorteile. Warum haben wir dann diesen Podcast heute? Was sind die Probleme auf der anderen Seite?
Also wir haben natürlich erstmal die Produktion selbst. Die besteht bei Kunststoffen, passiert die aus fossilen Ressourcen, aus Erdöl. Das Recycling ist durchaus möglich, aber es ist herausfordernd. Und besonders ist es herausfordernd, weil Neukunststoffe sehr billig sind. Und daher werden sie in vielen Fällen verbrannt, in anderen Teilen der Welt auch deponiert. Und bei der Verbrennung wird natürlich CO2 frei. Bei der Deponierung, gerade wenn sie nicht geregelt ist, sondern bei wilden Deponien, landet es dann in der Umwelt und sorgt da dann dementsprechend für Probleme. Und wir haben natürlich auch Schadstoffe in Kunststoffen in Form von Additiven. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Aber diese sind zum Glück in der EU schon zum größten Teil verboten, aber natürlich immer noch im Umlauf und erschweren das Recycling. Und Kunststoffe selbst sind zum Teil auch problematisch, wenn es dann zum Beispiel um polyfluorierte Kunststoffe geht, die dann wiederum, wenn man sie denn dann abbauen kann, wiederum giftige Substanzen freigeben. Und das große Thema Plastik in der Umwelt ist natürlich auch in der EU ein Thema, auch wenn dort eher in untergeordneter Menge.
Genau, wir steigen in die Felder nochmal ein. Plastik in der Umwelt würde ich gerne noch ganz kurze Klammer aufmachen, also Stichwort Mikroplastik vielleicht konkret. Da hört man ja auch immer wieder viel. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, was ist Mikroplastik eigentlich?
Also wenn Kunststoffe in die Umwelt gelangen, gibt es Abbauprozesse, die nach und nach diesen wiederum verkleinern. Aus Makroplastik wird Mikroplastik. Tiere nehmen es dann auf, Menschen dann ebenfalls. Und besonders, wenn dabei noch Schadstoffe involviert sind, gibt das natürlich große Probleme. Gleichzeitig funktioniert die Abfallsammlung in Deutschland sehr gut. Das Makroplastik ist vergleichsweise eher gering. Aber in anderen Ländern ohne Sammelstrukturen ist das natürlich anders. Also wenn es dann ungeregelte Deponien gibt, verschmutzte Flüsse, teilweise auch Überschwemmungen, die dann wiederum von Deponien Kunststoffe wegtragen, dann landet das Ganze im Meer und sorgt dort eben für große Probleme. Und wenn man sich jetzt Deutschland spezifisch anschaut, ist es so, dass dort nach einer Studie von Conversio 220.000 Tonnen in die Umwelt gelangen jedes Jahr und davon wiederum ca. 113.000 Tonnen verbleiben. Und das ist allerdings zum wenigsten Teil nicht gesammelter Abfall, ca. nur 20.000 Tonnen, von denen wiederum 16.000 Tonnen in der Umwelt verbleiben, sondern der größte Teil ist Reifenabrieb. Also das sind ca. 130.000 Tonnen Reifenabrieb, wenn man sich das mal vorstellt. Und davon verbleiben auch wirklich 70.000 Tonnen in der Umwelt. Das bedeutet, 70-80% der in der Umwelt verbleibenden Kunststoffabfälle sind letzten Endes Reifen.
Also das größte Problem ist nicht die Mikroplastik in meinem Duschbad. Verstehe ich das richtig?
Es ist nicht das größte Problem. Trotzdem kann man natürlich drüber reden, inwiefern das wirklich sinnvoll ist.
Okay. Du hast jetzt gerade schon einige Problemfelder angesprochen. Lass uns da nochmal gerne genauer drauf schauen. Ich habe das jetzt so verstanden, dass vor allem der Umgang mit dem Abfall ein Feld ist, das man auf jeden Fall angehen müsste. Stichwort Recycling, Abfallströme, Plastik in der Umwelt. Lass uns da nochmal drauf schauen und vielleicht damit anfangen. Wie viel Abfall aus Kunststoff haben wir denn so pro Jahr?
Es wurden ja schon die 21,1 Millionen Tonnen an produzierten Kunststoffen in Deutschland genannt. Abfälle haben wir tatsächlich um einiges weniger. Wenn wir jetzt nur die Werkstoffe nehmen und da schauen, was davon wieder zurückkommt, sind wir gerade mal bei 5,6 Millionen Tonnen pro Jahr und davon wiederum 5,4 Millionen Tonnen wirklich Abfälle, die dann beim Konsumenten waren. Also wo es dann nicht um Abfälle aus der Produktion geht. Der allergrößte Teil wird ausgeliefert. Und wenn man sich dann das Abfallaufkommen nochmal im Detail anschaut, geht es dann mit fast 60% um Verpackungen. Und danach kommt erstmal lange nichts. Und dann kommt der Bausektor mit ca. 10% und Bereiche wie Elektro, Elektronik oder auch die Landwirtschaft mit jeweils 6%. Aber wie gesagt, wenn wir über Kunststoffabfälle reden, reden wir zum größten Teil über Verpackungen. Fahrzeuge zum Beispiel machen in Deutschland nur einen geringen Teil aus, gerade mal circa 4%.
Also kommt der größte Teil schon von uns Konsumentinnen und Konsumenten, dem klassischen gelben Sack.
Gelber Sack ist ein Teil von Verpackungen. Es gibt natürlich auch noch Industrieverpackungen, sowas wie Paletten und Container und Ähnliches. Aber ja, ein gewisser großer Anteil ist auf jeden Fall der gelbe Sack, aber auch die PET-Einwegflaschen, die ja über einen Einwegpfand gesammelt werden.
Okay, und wenn wir jetzt all diesen Verpackungsabfall haben, dann stellt sich ja direkt die Frage, was passiert damit? Also im besten Fall würde ich jetzt mal hoffen, dass ganz viel davon recycelt wird und es deswegen auch total sinnvoll ist, alles zu trennen. Oder wie ist das?
Oder wird es überhaupt erstmal gesammelt?
Genau, also das ist eine gute Frage. Wie gesagt, diese 5,6 Millionen Tonnen sind nur die gesammelten Abfälle. Mhm. Ein gewisser Anteil ist noch immer im Umlauf oder besser gesagt der größte. Also wenn wir an Kunststoffe im Bausektor zum Beispiel denken, dann ist wirklich ein großer Teil einfach in unseren Gebäuden verbaut und verbleibt da auch erstmal. Gleichzeitig wird Kunststoff, wenn er gesammelt wird, in Deutschland zu 99% circa verwertet. Das bedeutet, dass er eben nicht beseitigt wird, also weder deponiert noch einfach verbrannt. Wenn verbrannt, dann wiederum mit Energierückgewinnung. Das bedeutet, dass Strom und Wärme dabei frei werden. Das Recycling kommt dabei, kann man jetzt drüber streiten, wie gut das dabei wegkommt. Insgesamt von allen Kunststoffabfällen werden 45,4% einer Recyclinganlage zugeführt. Bei Verpackungen aus dem gelben Sack, aus der gelben Tonne, wir hatten das Thema schon, sind es sogar 67,5% gewesen. Und das bedeutet aber auch, dass wenn Verpackungen zum Beispiel im Restmüll drin sind, werden sie direkt verbrannt. Das bedeutet, dort findet dann anschließend keine Sortierung mehr fürs Recycling statt. Und wenn wir wirklich wollen, dass mehr recycelt wird, dann müssen wir auch besser trennen. Andernfalls ohne den Verbraucher geht es an der Stelle zumindest nicht.
Also das heißt, diese getrennte Sammlung macht aus deiner Sicht schon viel Sinn?
Auf jeden Fall. Anders funktioniert das zumindest in Deutschland das System nicht.
Weil es gibt ja immer wieder diesen, also hört man von Leuten so einen Mythos, ach, Müll trennen, das wird doch eh nochmal danach sortiert und so, das brauche ich ja nicht machen, das bringt ja eh alles nichts.
Also in Deutschland ist das nicht der Fall. Es gibt andere Länder, die andere Systeme haben, aber diese funktionieren auch lange nicht so gut. Und es ist ja auch logisch, jeder Sortierschritt ist mit Verlusten verbunden und eine gute Vorsortierung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und sehr, sehr sinnvoll. Von den 45,4%, die einer Recyclinganlage zugeführt werden, werden dann immerhin noch so viel recycelt, dass am Schluss 33% wertstofflich recycelt werden. Bei dem gelben Sack, bei der gelben Tonne ist es nur mehr. Der Rest wird dann wiederum in der Industrie genutzt als Ersatzbrennstoff, zum Beispiel in Zementwerken mitverbrannt. Oder ein Großteil geht auch in Müllverbrennungsanlagen, immerhin noch 38%.
Okay, aber kannst du das nochmal kurz erklären? Wir haben da diese 45%, die in die Recyclinganlage reinkommen und nur ein Teil davon wird tatsächlich recycelt in dem Sinne. Warum nur dieser Teil und wer entscheidet oder aus welchen Gründen dann nur dieser Teil?
Also es ist keine bewusste Entscheidung. Es ist so, wir haben ja einen gemischten Strom, wenn wir jetzt zum Beispiel den gelben Sack nehmen, der bei den Sortieranlagen ankommt. Die teilen dann erstmal auf nach diversen Sortierfraktionen und da sind schon gewisse Verluste dabei. Und anschließend werden 45,4%, also über alle Abfallströme hinweg, wie gesagt, bei gelber Sack, gelber Tonne sind sogar 67,5% der Sortierfraktionen einer Recyclinganlage zugeführt. Die sortieren aber weiter. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Polyethylen, einen PE-Strom habe, mit vor allem Folien oder anderen Verpackungsarten, dann sortieren die erstmal weiter, um noch andere Verschmutzungen, Verunreinigungen rauszubekommen. Und teilweise sind auch einfach große Mengen an Flüssigkeiten drin enthalten. Und das wird dann weiter reduziert dadurch, die Menge, um dann letzten Endes bei 33% werkstofflichem Recycling anzukommen. Aber wie gesagt, wieder über den gesamten Kunststoffstrom gerechnet.
Und die 33%, die sind dann die sogenannte Recyclingquote?
Das würde man als Recyclingquote bezeichnen, also die Menge an gesammelten Abfall und davon der Anteil, der recycelt wird.
Und gibt's da eine Vorgabe, wie hoch die sein soll? Was passiert mit dieser Quote? Wie kann man die einordnen?
Also es gibt für bestimmte Bereiche Recyclingquoten. Gelbe Sack, gelbe Tonne haben wir mittlerweile eine Recyclingquote, die vorgegeben ist von 63% auf Kunststoffe. Andere Materialarten haben da andere Quoten. Das wird danach aufgeteilt. In anderen Bereichen gibt es das weniger. Da wird dann eher darüber entschieden, was sich lohnt zu recyceln. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also im Gewerbeabfall haben wir zum Beispiel nur eine Recyclingquote oder nur eine Sortierquote von überhaupt 7% der Kunststoffe. Der Rest, da lohnt es sich nicht, diese zu recyceln und dementsprechend werden sie nicht aussortiert, sondern verbrannt.
Okay, das heißt, man kann jetzt diese Quote nicht einfach höher setzen und dann ist damit festgesetzt, ja, jetzt wird halt irgendwie mehr recycelt. Weil du hast ja jetzt gerade schon mal angesprochen, dem steht so ein bisschen im Wege, dass da vielleicht ja eine Sortierung stattfindet aufgrund von, da sind da Flüssigkeiten drin oder bestimmte Verpackungsstrukturen, Polyethylen oder ich weiß nicht, wie man es genau benennen soll. Also wie kann man diese Quote theoretisch höher bringen oder was steht dem im Wege?
Also natürlich kann man die Quote noch höher bringen. Das ist dann auch die Frage, welche Anwendungen gehen da die Kunststoffe, die aus diesem Kunststoffstrom entstehen. Meines Erachtens nach ist man aber bei den Verpackungen schon deutlich weiter als vielen anderen Bereichen. Und deswegen ist das Ziel meines Erachtens nicht, im Verpackungsbereich immer höhere Quoten zu erreichen. Das ist ein Ziel, aber meines Erachtens sollte man sich eher noch auf die anderen Abfallströme und die anderen Anwendungen verlagern. Und da geht es dann zum Beispiel um Fahrzeuge, da geht es um Elektroelektronikgeräte, da geht es um Gewerbeabfälle, da geht es um Bauabfälle Und dort müsste man in vielen Bereichen überhaupt erstmal Quoten einführen, um dann die Quote dort auch zu steigern.
Du hast ja gerade schon angesprochen, was sonst noch mit dem Müll passiert, der nicht recycelt wird. Also Stichwort Müllverbrennung oder auch Exporte. Wie viel Müll betrifft das denn?
Also Exporte haben wir einen Exportüberschuss von circa 6%. Da wir auf der einen Seite einiges exportieren, aber natürlich auch Müll importieren. Und insgesamt waren zum Beispiel 2023 aus Deutschland wurden 688.000 Tonnen exportiert, aber über 400.000 Tonnen im selben Zeitraum importiert. Und wenn man das dann gegeneinander rechnet, kamen wir in der Vergangenheit zumindest auf einstellige Prozentzahlen, Prozentanteile, die wir dann tatsächlich exportieren. Und die Länder, in die wir exportieren, haben sich in der Vergangenheit auch deutlich geändert. Der größte Anteil aus Deutschland geht in die Niederlande. Danach gefolgt direkt von Malaysia, der Türkei, aber auch Länder wie Polen, Indonesien, der Schweiz. Das ist sehr unterschiedlich. Und wenn es dann darum geht, was mit den restlichen Kunststoffabfällen geschieht, also die Verbrennung selbst wird von einigen Bereichen durchaus als sehr wichtig angesehen. Also wir sind in vielen Fällen ja durchaus glücklich, wenn wir durch Abfall Wärme bekommen. Gleichzeitig ist es bestimmt nicht die beste Verwendung von unseren Ressourcen, die wir mit so viel Aufwand erstmal produziert haben.
Okay, das heißt, du hast jetzt gerade schon die Niederlande angesprochen. In meinem Kopf kursierte noch so ein Bild irgendwie, dass wir den meisten Abfall irgendwie nach China exportieren. Das stimmt also nicht mehr.
Genau, das hat sich seit 2017 deutlich geändert, Okay. Da seitdem China die Regulierungen deutlich erschwert hat. Und mittlerweile sind die Grenzen von China zumindest offiziell dicht. Andere Länder nehmen es immer noch an. Ich habe gerade zum Beispiel Malaysia erwähnt. Die nehmen gerade auch aus der EU immer noch große Mengen an Kunststoffen an und natürlich auch die Türkei. Und dementsprechend hat es sich seitdem etwas verschoben. Aber über die letzte Zeit, über die letzten Jahre, sind die Kunststoffexporte auch deutlich geschrumpft. Also während wir im Jahr 2016 noch über 1,4 Millionen Tonnen aus Deutschland exportiert haben, sind wir, wie gesagt, in 2023 nur noch bei 688.000 Tonnen.
Und gibt es sonst aus deiner Sicht noch Herausforderungen beim Umgang mit Kunststoffabfällen?
Wenn wir über das Ausland sprechen, ist das natürlich immer mit Transport verbunden. Aber Kunststoffabfälle können dann wiederum komprimiert werden. Deswegen ist es weniger das große Problem im Vergleich zu den Produkten, wenn sie eben noch vollkommen erhalten sind. Und im Ausland müssen natürlich auch die Bedingungen stimmen. Soll heißen, wenn andere Länder zum Beispiel Deponierung erlauben, muss natürlich ein Nachweis fürs Recycling erbracht werden. Zum Teil wird auch Geld für die Abnahme von Abfällen gezahlt. Also wenn man in Deutschland zum Beispiel Abfälle verbrennen will, muss man dafür Geld zahlen, dass jemand die Abfälle nimmt und verbrennt. Wenn allerdings im Ausland die Deponierungsgebühren geringer sind als das, was es kosten würde, das Ganze zu recyceln, entsteht dann natürlich ein Anreiz und man muss dafür sorgen, dass dieser Anreiz dann nicht dazu führt, dass Abfälle, die eigentlich offiziell recycelt werden, dann eben nicht mehr recycelt werden. Und in der EU selbst gibt es natürlich auch Herausforderungen über den Umgang mit Müll. Wir müssen schauen, gerade wenn Abfälle gemischt vorliegen, muss man gucken, welche Kunststoffe noch daraus produziert werden können. Es gibt die Schadstoffproblematik und Bauabfälle und gemischte Gewerbeabfälle, habe ich schon erwähnt, werden oft nicht recycelt, weil es sich bisher nicht wirklich lohnt. Gleichzeitig ist es auch schwierig, bestimmte Verpackungen zu recyceln, besonders wenn es dann um Verbünde geht. Einmal zum Beispiel mit Papier-Kunststoff-Verbünden. Aber auch wenn verschiedene Kunststoffe miteinander verklebt sind, kann es bedeuten, dass diese anschließend nicht mehr recycelfähig sind.
Okay, dann halten wir einmal kurz fest, egal ob im Inland oder Ausland, es ist natürlich sehr wichtig, vor allem eben so viel wie möglich zu recyceln und den Kunststoff somit im Kreislauf zu lassen. Jetzt hast du gerade schon drüber gesprochen, dass es da verschiedene Verbundstoffe gibt. Der Part, der dann tatsächlich in die neuen Kunststoffe eingearbeitet wird, das sind dann die Rezyklate, oder? Kannst du das nochmal kurz erklären?
Genau. Wenn Kunststoff einmal zu Abfall geworden ist, dann kann er anschließend recycelt werden. Das bedeutet, kleine Side Note an der Stelle auch, Abfallvermeidung wird nicht über Recycling erreicht. Und wir werden es auch nie schaffen, keine Abfälle mehr zu haben, selbst wenn wir absoluter Recycling-Weltmeister wären. Und wenn dann der Abfall erstmal aufbereitet wurde, in dem Fall reden wir über werkstoffliches Recycling, dann bedeutet das Sortierung, anschließend Schreddern, teilweise eine Waschung, zum Teil wird auch nach Farben sortiert und das Ganze wird eingeschmolzen und gereinigt, und zwar nochmal über spezielle Filter. Und anschließend hat man dann ein Regranulat und das kann dann in neuen Produkten eingesetzt werden. Das nennt man dann wiederum Rezyklate und oft werden diese Rezyklate aber auch nur zu einem geringen Teil in neuen Produkten eingesetzt, um die Eigenschaften zu verbessern, beziehungsweise die negativen Eigenschaften, die Rezyklate teilweise mit sich bringen, nochmal zu verdünnen.
Wie hoch ist denn der Einsatz von Rezyklaten in Kunststoffen so?
Der liegt in Deutschland circa bei 12% über alle Branchen hinweg. Dabei gibt es aber sehr große Unterschiede über die Bereiche. Also im Agrarsektor zum Beispiel haben wir fast 60% Rezyklate, während wir im Automobilsektor beispielsweise nur 3 haben. Und der größte Anteil der Rezyklate geht in den Bausektor. Wir haben ca. 40% der Rezyklate 2021 in Deutschland in den Bausektor gesteckt. Der Verpackungssektor hingegen hat einen Rezyklatanteil, der unter 16% liegt.
Also das heißt, um es nur noch mal ganz kurz klarzuziehen, die Recyclingquote beschreibt den Teil des Mülls, der recycelt wird. Und die Rezyklateinsatzquote zeigt den Teil des recycelten Kunststoffs, der dann in einem neuen Produkt eingesetzt wird.
Genau.
Super. Genau, 12%, du hast es ein bisschen aufgedröselt. Die Quoten sind ein bisschen unterschiedlich. Würdest du sagen, die sind hoch genug oder sind die zu gering? Wie würdest du die denn einschätzen?
Also, die sind auf jeden Fall zu gering. Wir müssen in Zukunft schauen, wo wir die Rohstoffe herbekommen für Kunststoffe. Weil einem bestimmten Punkt, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, wollen wir klimaneutral sein. Das spricht etwas gegen den weiteren Abbau von Erdöl und der anschließenden Verbrennung von Kunststoffen. Soll heißen, wir müssen gucken, wie können wir unseren bisherigen fossilen Rohstoffbedarf anderweitig decken. Das geht einmal über das Recycling, aber wir sehen schon, 100% im Kreis führen geht nicht. Und auch selbst wenn wir alle Abfälle zu 100% im Kreis führen könnten, würde es zurzeit unseren Neubedarf immer noch nicht decken. Das bedeutet auch wiederum, wir müssen gucken, wo wir in Zukunft weitere Quellen für Kunststoffe herbekommen. Aber diese sind mit sehr hohen Kosten und auch sehr hohen ökologischen Nebenwirkungen verbunden. Und daher, je mehr wir die werkstoffliche Recyclingquote steigern können und je mehr wir damit auch die Rezyklateinsatzquote für neue Produkte steigern können, desto besser. Und da profitieren wirklich alle davon.
Okay, und was steht dem dann im Wege? Du hast jetzt gerade schon gesagt, es sind noch hohe Kosten damit verbunden, ökonomische Gründe. Kannst du das nochmal sagen? Warum haben wir nicht höhere Quoten oder warum machen wir nicht mehr Recycling?
Genau, also die Mengen an Abfällen sind erstmal zu niedrig. Gleichzeitig haben wir natürlich auch gewisse Anforderungen an die Rezyklate. Aber in vielen Fällen ist auch die Wirtschaftlichkeit. Verbrennung ist günstiger, beziehungsweise Kunststoffe selbst sind zu wenig wert. Also die Neuware ist dafür im Vergleich häufig zu günstig. Und der Markt für Rezyklate existiert nicht, oder zumindest existiert er nicht so, dass er auf Dauer bestehen kann. Und es existiert dafür keine Investitionssicherheit. Soll heißen, Firmen, selbst wenn die Technologie besteht, investieren nicht, weil sie einfach nicht sicher gehen können, dass sich dieses Kunststoffrecycling in den nächsten 2-3 Jahren wirklich noch lohnt. Und für so eine neue Fabrik, so eine neue Recyclingfabrik, brauche ich natürlich eine längere Zeit der Produktionsmöglichkeit.
Und was könnte es für Unternehmen attraktiver machen, mehr Rezyklate in Produkten einzusetzen?
Also die Marktbedingungen müssen verbessert werden. Unternehmen, wir haben das in der Vergangenheit gemerkt, über lange Zeit gehen vor allem in Rezyklate, wenn diese günstiger sind. Oder wenn sie an anderer Stelle einen Vorteil draus haben. Oder aber, wenn sie aus gesetzlicher Hinsicht dazu verpflichtet werden. Soll heißen, wenn es dann Rezyklateinsatzquoten gibt, dann haben sie letzten Endes keine andere Chance mehr.
Und ich ahne es schon, die setzt wahrscheinlich wieder die Politik fest.
Genau, die muss die Politik vorgeben. Und das hat sie in der Vergangenheit ja auch schon getan oder zumindest Ansätze dazu vorgegeben. Und dann vor allem eben von der EU-Seite her.
Okay, dann kommen wir doch mal, du hast es gerade schon so leicht gestreift, dass wenn die Unternehmen Vorteile davon haben, also Stichwort Design von Produkten, damit ist natürlich nicht die Ästhetik gemeint, sondern wenn du oder wir von Design bei Kunststoffprodukten sprechen, dann geht es ja vor allem um die Zusammensetzung dieser Kunststoffe, die auch das Recycling erleichtern. Ist das so korrekt?
Wenn ich vom Design von Kunststoffen rede, dann spreche ich meistens eher von der Recyclingfähigkeit und weniger vom Rezyklateinsatz. Normalerweise können Rezyklate 1:1 ersetzt werden, solange sie die notwendige Qualität aufbringen. Das ist natürlich ein großes Wenn. Das bedeutet auch eine große und teilweise aufwendige Aufbereitung. Und die Preise müssen stimmen. Das soll heißen, es muss sich lohnen für die Unternehmen, diese einzusetzen. Oder sie müssen die Möglichkeit haben, mit Rezyklatanteil zu werben. Das bedeutet, selbst wenn in dem Fall dann Rezyklate teurer sind, können sie immer noch draufschreiben, in diesem Produkt sind 30% Rezyklat. Und wenn sie dadurch sich einen Vorteil versprechen am Markt und gegebenenfalls einen höheren Preis ansetzen können, dann investieren sie dann auch in Rezyklate. Die Frage ist halt nur, tun sie das dauerhaft? Also herrscht dann damit für die Recycler schon Investitionssicherheit? Und viele haben das in der Vergangenheit mit Nein beantwortet.
Und wenn wir jetzt ans Recycling und ans Design denken, was muss ich da ändern, damit Produkte besser recycelt werden können?
Also das bedeutet, dass die Produkte recyclingfähig gestaltet sein müssen. Und da gibt es eine ganze Latte an Anforderungen. Unter anderem geht es um bestimmte Additive, die nicht mehr verwendet werden sollen. Wenn zum Beispiel der Farbstoff Schwarz in Form von Ruß verwendet wird, sogenannten Carbon Black, dann ist das nicht mehr für die Sortieranlagen detektierbar, was für ein Kunststoff es ist. Soll heißen, die können diesen Kunststoff nicht mehr sortieren. Sie erkennen nur, da ist irgendwas, aber wir wissen nicht was und dementsprechend wird es dann doch verbrannt. Gleichzeitig geht es um Mehrschichtverbünde. Die müssen recyclingfähig gestaltet werden. Das ist nicht unmöglich, aber es ist durchaus kompliziert.
Also das heißt, diese Kunststoffe, die so übereinander kleben. So mehrere.
Genau. Mhm. Also eine Käseverpackung zum Beispiel hat dann bestimmte Schichten drin, die dafür sorgen, dass der Käse nicht verdirbt. Wenn diese Schicht dann aber dafür sorgt, dass die Käseverpackung nicht mehr recyclingfähig ist, hat man natürlich ein Problem. Wenn wir über andere Bereiche reden, ist es oft die Vielfalt der Kunststoffarten, die ein Problem darstellt. Also im Fahrzeugsektor zum Beispiel haben wir eine große Menge auch an technischen Kunststoffen, die jeder einzelne Kunststoff eine zu kleine Fraktion ergibt, als dass es sich lohnen würde, diesen dann wirklich zu recyceln. Und damit wird das Recycling sehr komplex, teuer und dann wird es auch nicht gemacht, wenn es keine gesetzlichen Zwang dazu gibt.
Okay, also all in all, wir brauchen bessere, recyclingfähigere Produkte. Dazu fällt mir noch ein, es gibt ja auch solche kompostierbaren Folien. Ich habe ja mich in der letzten Folge als Schokoladenfan geäußert. Und letztens bei einer Schokoladentafel, die ich gesehen habe, da war diese Schokolade in dieser kompostierbaren Folie eingepackt. Da habe ich mich gefragt, okay, soll ich die jetzt in den Biomüll schmeißen? Das ist jetzt total gut. Und ist das überhaupt eine gute Alternative? Kannst du da noch was zu sagen?
Das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Ja, in welchen Müll hast du es denn letzten Endes gesteckt? Weil an der Stelle gibt es eine offizielle Antwort und das ist, eigentlich gehört es in Restmüll. Und damit merken wir da schon das Problem, weil selbst wenn es im Biomüll landet, häufig reicht dann die Zeit nicht der Kompostieranlage, um die Plastikfolie wirklich zu kompostieren. Und in jedem Fall haben wir die Rohstoffe nicht mehr. eine recyclingfähige Folie wäre an der Stelle wohl geschickter gewesen. Da muss man aber auch nochmal differenzieren zwischen kompostierbaren Kunststoffen und Kunststoffen aus biogenen Ressourcen. Das bedeutet, ich kann nämlich aus biogenen Rohstoffen die gleichen Kunststoffe produzieren, die wir auch schon ganz normal verwenden. Zum Beispiel Polyethylen, PE, geht wunderbar aus Mais zu produzieren. Die Frage ist, will man das? Das geht natürlich dann auch mit anderen Nachteilen einher, wie Landnutzung, Düngereinsatz, weitere Emissionen, aber auch einen sehr hohen Wasserverbrauch, den man da gerne vernachlässigt.
Ja, und wir haben Lebensmittel in Plastik umgewandelt. Das kann man auch kritisch sehen. Mhm. Okay, wir lernen, keine kompostierbaren Folien in den Biomüll schmeißen.
Zum Glück habe ich es in den Restmüll gemacht, aber ich habe mich geärgert.
Genau, und dann, vielleicht ist es eine komische Frage. Wir haben ja jetzt über Recycling, über Alternativen und so weiter gesprochen, aber wann sind Kunststoffe denn dann eigentlich nachhaltig? Weil Langlebigkeit ist ja nicht deren Problem.
Kunststoffe selbst sind vielleicht nachhaltig. Allerdings, wenn das Produkt selbst nicht langlebig ist, habe ich ein Problem. Mir selbst zum Beispiel ist zuletzt eine Kunststoffbefestigung am Fahrrad nicht gerissen. Da bringt es mir wenig, dass der Kunststoff sich erstmal nicht abbaut, wenn ich ihn anschließend in den Wald schmeißen würde.
Du würdest ihn nicht in den Wald schmeißen, Johannes.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Aber wir sollten an jeder Stelle versuchen, den Ressourcenverbrauch insgesamt zu senken. Das bedeutet, Substitution bringt meistens keinen großen Vorteil. Aber auch Produkte vermeiden, diese gebraucht kaufen, insgesamt langlebiger gestalten. Das Recycling muss gestärkt werden. Also wir müssen alternative Recyclingrouten fördern und dort dann eben auch versuchen, gegebenenfalls neue Technologien einzusetzen, wo sie eben sinnvoll sind.
Eine Möglichkeit, die Kunststoffe nachhaltiger zu gestalten, wir haben ja schon auch darüber gesprochen, dass es für die Unternehmen da auch ja, Anreize braucht. Ein Instrument dafür ist auch die Herstellerverantwortung. Was ist das eigentlich genau? Kannst du uns da nochmal abholen? Ist das ein wirkungsvolles Instrument?
Das ist auf jeden Fall wirkungsvoll und es gibt da unterschiedlichste Ausgestaltungsmöglichkeiten. Allgemein bedeutet es erstmal, dass der Hersteller die Verantwortung dafür übernimmt, dass das Produkt am Schluss seines Lebens auch wieder entsorgt wird, also über die Nutzungsphase hinaus. Gleichzeitig ist es oft so gestaltet, dass die Inverkehrbringer dann diese Verantwortung an andere Unternehmen abgeben. Also wenn wir zum Beispiel den Verpackungssektor in Deutschland nehmen, da haben wir ja die dualen Systeme. Die Verpackungsinverkehrbringer, also diejenigen, die die Verpackung mitsamt Inhalt verkaufen wollen, geben diesen dualen Systemen Geld, damit die sich dann anschließend um die Sammlung, Sortierung und hoffentlich positive Verwertung kümmern. Und das ist eine Form von IPA, aber es ist lange nicht die einzige. Es gibt auch andere Modelle.
IPA nochmal für alle, die wie ich vor einem Monat nicht wussten, was das ist. Extended Producer Responsibility oder erweiterte Herstellerverantwortung. Gut, dann lass uns doch mal, jetzt sind wir ja schon quasi auf dem Track, zu schauen, wie Unternehmen diese Planungssicherheit bekommen. Und die Rolle der Politik haben wir jetzt ja gerade schon angerissen. Vielleicht erstmal grundsätzlich, welche gesetzlichen Vorgaben und Steuerungsregelungen gibt es denn schon in Deutschland, um Circular Economy in der Kunststoffwirtschaft zu fördern?
Also insgesamt haben wir verschiedenste Instrumente. Einmal die oft schon genannten Recyclingquoten. Gleichzeitig wurden auch schon Rezyklateinsatzquoten beschlossen. Die sind auch schon in Kraft, gelten aber erst ab kommendem Jahr. Und zwar für Einweggetränkeflaschen aus PET. Auch wird über gesetzliche Möglichkeiten die Forschung und Entwicklung gefördert. Einfach über finanzielle Ressourcen, um eben dort das Recycling voranzubringen. Ein anderes Beispiel, wie man versucht, in Deutschland Kunststoffrecycling zu fördern, in dem Fall vor allem das Verpackungsrecycling, ist der Paragraph 21 im Verpackungsgesetz. Der soll das Recycling stärken über verbessertes Design. Leider wirkt er noch nicht so ganz. Aber genau, auch das wird zurzeit angegangen, um dem letzten Endes Zähne zu verleihen.
Okay, das sind ja ganz verschiedene Baustellen, die du da angesprochen hast. Klingt erstmal nicht schlecht. Gibt es auch steuerliche Abgaben für Unternehmen, die Plastik produzieren?
Es gibt natürlich die normalen Abgaben. Allerdings ist es dort im Bereich durchaus schwierig. Also es geht ja dann oft darum, wie kann man mit Abgaben das Recycling fördern oder auch besser stellen gegenüber der Produktion von neuen Kunststoffen. Das gestaltet sich dann durchaus schwierig, wenn man diesen ganz großen Hebel über alle Kunststoffe und alle Produkte hinweg anzupacken versucht. Einfach weil Ressourcensteuern, die in dem Zusammenhang genannt werden, oft nicht oder in Deutschland zumindest nicht verfassungsgemäß sind. Die Energiesteuer, die nicht für die Ressourcennutzung von Erdöl gilt, kann ebenfalls unseren Juristen nach nicht einfach auf die Ressourcennutzung von Erdöl erweitert werden und damit Recycling einen weiteren Vorteil geben. Und dann landen wir häufig bei der Verbrauchssteuer. Die kann man aber nur auf Endprodukte anwenden. Das soll heißen, die müssen dann schon beim Verbraucher landen. Möglichkeiten dafür wäre zum Beispiel die Verpackungssteuer.
Eine andere Idee, von der ich auch schon mal gehört habe, ist ein Recycling-Label. Was heißt denn das eigentlich genau?
Also die Idee dahinter ist, dass man Produkte bezüglich Recyclingfähigkeit oder auch Rezyklatanteil auszeichnet und demjenigen oder derjenigen, die das Produkt erstehen möchte, sei es jetzt ein Unternehmen, die öffentliche Hand oder ein Endverbraucher, dann die Möglichkeit gibt zu entscheiden, aufgrund dieses Labels, dass dieses besonders recyclingfähig ist oder einen besonders hohen Rezyklatanteil hat. Jetzt gibt es schon sehr viele Label für Kunststoffe. Ein paar allerdings, ja, haben nicht besonders strenge Anforderungen. Und die Frage ist dann auch, ist es jetzt nur der Rezyklatanteil? Dafür gibt es einige. Oder ist es dann auch die Recyclingfähigkeit? Dafür sieht es schon etwas schwieriger aus. Glücklicherweise, zumindest für den Verpackungsbereich, gibt es in Zukunft auch gesetzliche Vorgaben, die kommen dann von der EU.
Okay, aber das heißt, so ein Recycling-Fähigkeitslabel wäre deiner Ansicht nach auch eine ganz gute Idee.
Das kann durchaus für bestimmte Bereiche Vorteile bringen. Aber ja, wir führen dazu gerade ein Projekt durch und stehen da noch relativ am Anfang. Es ist nämlich gar nicht so einfach, überhaupt den richtigen Zuschnitt zu finden. Also welche Produktgruppe oder welcher Materialstrom sich dafür am besten eignet. Und inwiefern es dann tatsächlich Kunststoffe sind, das werden wir sehen.
Okay. Dann bleiben wir da dran. Du hast gerade die EU genannt. Die hat sich ja in ihre Kunststoffstrategie auch Ziele gesetzt, um den Müll zu reduzieren und auch mehr zu recyceln. Dazu gehört ja auch, viel besprochen, das Verbot von Strohhalm und Einweggeschirr. Und jetzt zuletzt, in den letzten 2-3 Monaten, glaube ich, diskutieren die Leute viel über diese Deckel, die dann nicht mehr abgehen. Und dann sind alle mal ganz genervt. Wie sinnvoll ist das denn?
Also die großen Hebel sind es an der Stelle noch nicht. Allerdings muss man dann auch die Genese dieser Maßnahmen beachten. In dem Fall ging es ja wirklich darum, welche Kunststoffprodukte besonders häufig an Stränden gefunden werden. Und da kam man eben genau auf diese kleinen Produkte und hat dann verschiedene Maßnahmen gemacht. Das sind nicht nur die Verbote von zum Beispiel Strohhalmen aus Plastik, sondern zum Beispiel werden auch die Sammelquoten für Einwegflaschen nach und nach deutlich angehoben. Und damit Länder die überhaupt noch einhalten können, führen jetzt viele darauf folgend ein Pfandsystem ein. Und das kann durchaus positiv sein. Also Österreich kann man als Beispiel nennen. Und es wurden eben auch Rezyklateinsatzquoten für PET-Einwegflaschen und später für alle Getränkeflaschen zu dem Zeitpunkt schon eingeführt. Und das ist meines Erachtens durchaus von Vorteil, weil man damit direkt den Absatz von Rezyklat sicherstellen kann.
Okay, wenn das jetzt nicht die großen Hebel waren oder 1, 2 hast du jetzt ja doch dabei, welche Maßnahmen sind denn EU-seitig geplant noch, um Kunststoffe nachhaltiger zu gestalten?
Also da ist zum Beispiel die Verpackungsverordnung zu nennen. Diese hat nicht nur für Getränke Einwegverpackungen ihre Rezyklateinsatzquoten, sondern tatsächlich für alle Verpackungen in Zukunft. Die ist zwar noch nicht endgültig verabschiedet, aber es steht schon relativ sicher fest, dass dort umfangreiche Rezyklateinsatzquoten kommen. Dann gibt es auch weitere Pläne, zum Beispiel für die Altfahrzeugverordnung werden Recyclingquoten vorgeschlagen, aber auch Rezyklateinsatzquoten dann ab 2030, die ist zwar ebenfalls noch nicht endgültig verabschiedet, aber wenn die kommen, würde das dem Recycling im Fahrzeugsektor von Kunststoffen einen ordentlichen Push verleihen.
Okay, und das sind jetzt alles Maßnahmen, die EU-seitig beschlossen wurden. Was heißt das dann konkret für die einzelnen Länder? Oder bleiben wir jetzt erstmal bei Deutschland? Wie müssen wir uns darauf einstellen? Müssen wir es dann für uns umsetzen? Sind wir da weiter als andere Länder? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ein paar der Sachen, die auf EU-Ebene beschlossen werden, erfüllen wir schon. Da geht es zum Beispiel um die Recyclingquoten, also nicht Rezyklateinsatzquoten, sondern Recyclingquoten von Verpackungen. Da sind wir in Deutschland zumindest relativ gut aufgestellt. Wenn es dann um die Gesetzgebung geht, ist es tatsächlich so, dass das Verordnungen sind. Das bedeutet, die gelten dann direkt in Deutschland. Soll heißen, da muss dann auch keine große Umsetzung mehr eigentlich in deutsches Recht geschehen. Trotzdem muss man es natürlich ins deutsche Recht übersetzen in irgendeiner Form.
Okay, also ich verstehe, es bleibt trotzdem viel zu tun. Deswegen zum Abschluss für dich einmal unsere KanzlerInnenfrage. Wenn du Bundeskanzler wärst, was würdest du denn für eine nachhaltigere Kunststoffwirtschaft tun?
Also wenn ich Kanzler wäre, dann wäre es wahrscheinlich das ganz, ganz große Projekt, die Ressourcensteuer, um eben den Ressourcenverbrauch dauerhaft zu senken. Da das allerdings nur mit einer Grundgesetzänderung möglich ist, könnte ich mir ja Zwischenziele setzen. Und dann wäre es wahrscheinlich die Verbrauchssteuer auf Verpackungen, also eine Abgabe auf Verpackungen. Am besten so gestaltet, dass wirklich alle Verpackungsmaterialien betroffen sind, nicht nur Kunststoffe, weil Kunststoffe sind ja nicht per se böse. Wir wollen ja den Ressourcenverbrauch verändern. Und das hoffe ich mit einer Verpackungssteuer auf jeden Fall zu bewerkstelligen.
Ja, vielen Dank. Dann schauen wir mal, ob das so ins nächste Programm der PolitikerInnen so übernommen wird. Dann fragen wir auch immer am Schluss unserer Folgen, ob unsere Gäste vielleicht noch weitere Lesetipps haben, um als HörerInnen noch ein bisschen näher in das Thema einzusteigen. Hast du da auch einen Tipp für uns?
Also Lesetipp vielleicht konkret nicht, aber ich habe zuletzt einen neuen Podcast für mich entdeckt, und zwar der DGAW Ressourcen neu denken. Da gab es ebenfalls gerade die letzte Folge, ging um Kunststoffrecycling und die Schadstoffproblematik und auch ein Podcast zum Rückbau von Windkraftanlagen von denen. Die beiden haben mir sehr gut gefallen und gerade für ein Fachpublikum ganz große Klasse.
Super, das geben wir natürlich sehr gerne weiter, Podcast-Tipps in Podcasts. Vielen Dank, Johannes. Wir verlinken das in unseren Shownotes und dir erstmal danke, dass du da warst.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, Johannes.
Ja, und beim nächsten Mal sind wir schon bei unserer letzten Folge für dieses Jahr angekommen. Die Zeit vergeht. Und haben uns dafür nochmal so ein bisschen anderes Thema vorgenommen. Wir sprechen ja hier immer von den notwendigen, nachhaltigen Transformationen. Und damit die gelingt, braucht es das Mitwirken von allen Akteuren, also von Politik, Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft. Die Wissenschaft hat natürlich auch eine besondere Verantwortung. Aber welche Rolle haben eigentlich diese einzelnen Akteure bei der Transformation? Wie können wir Menschen für Klimaschutz wieder mehr begeistern und was motiviert uns eigentlich alle, bei dem großen Projekt Nachhaltigkeit mitzuwirken? Dafür nehmen wir uns das nächste Mal ausführlich Zeit, um auf Akzeptanzthemen und auf Fragen zur Motivation für die Nachhaltigkeit zu schauen. Ja, ich bin schon gespannt und freue mich drauf.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir uns da vorgenommen haben. Wenn ihr dazu schon Fragen vorab habt, dann schickt sie uns wie immer gerne an podcast@öko.de. Und natürlich freuen wir uns auch über diesen Wege oder über einen anderen Weg, über Instagram, X, was auch immer, über sonstiges Feedback und natürlich auch sehr gerne eine kurze Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.